ihr geht in die Eisdiele und ihr denkt, boah, jetzt bin ich mal in Heidelberg, so eine tolle Stadt, da gibt es die abgefahrensten Eissorten, zum Beispiel Salzkaramell, das ist eine neue Entdeckung meines letzten Sommers gewesen. Aber dann stehst du da und überlegst, boah, jetzt will ich mal was ausprobieren. Und am Ende, dann kapitulierst du und sagst, ich bestelle, tut mir leid, ich hoffe, es hört keiner, Vanille. Genau, weil du einfach so normalo bist und ich gerne die üblichen Sachen isst. Vanille ist auch lecker und ich liebe auch Schoko übrigens, auch total normal. Oder bei den Assoziationen zu diesem Wort habe ich auch Interessantes gefunden, zum Beispiel bedeutungsleer, anspruchslos, inhaltsarm und jetzt mein Lieblingswort, auf Wühltischniveau. Das ist auch gut. Auf Wühltischniveau. Genau, darum geht's, wenn man an das Wort stinknormal denkt. Und ich habe euch eine kleine Geschichte mitgebracht, die spielte vor langer Zeit hier bei uns in der Nähe, eigentlich um die Ecke. Und das ist auch so eine ganz stinknormale Geschichte. Vielleicht sagt sie dir was. Die spielt zwischen dem Emmertsgrund und dem Geiberg. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, da stehen ziemlich viele Bäume. Ganz normale Bäume eigentlich, Tausende. Keiner hat sie wahrscheinlich jemals gezählt, weil sie viel zu normal sind. Und drei davon haben sich vor langer Zeit auf so einer Lichtung befunden. Schon seit langer Zeit waren sie da zusammen gewachsen und immer wieder unterhielten sie sich und schmiedeten so Pläne für ihr Leben, was mal Dolles aus ihnen werden sollte, so unglaublich Besonderes und was sie für große Karrieren hinlegen würden, nachdem sie dann mal gefällt worden waren. Und die standen da so auf ihrer Lichtung und der Erste sagte, boah, wenn ihr wüsstet, was aus mir mal wird, das ist unglaublich. Ich habe das alles schon geplant. Eines Tages, wenn ich mal abgehauen werde, dann werde ich zu einem ganz, ganz besonderen Schreiner kommen oder Tischler. Der wird aus mir ein unglaublich schönes Himmelbett machen. So ein richtiges mit Schnörkeln und allem Pipapo. Und in diesem Himmelbett, das wird dann im Palast des Königs stehen und dort wird der König drin schlafen. Er wird schlafen wie ein Baby. Er wird wie auf Wolken schlafen. Das auf mir als Himmelbett. Oh, wenn ich mir das vorstelle, dann tut's mir richtig gut. Und das zweite Holz, der zweite Baum sagte, ja, das ist was Besonderes. Aber bei mir ist es noch viel krasser. Weil aus mir, da wird eines Tages mal ein Ozeandampfer gemacht werden. Aber nicht irgendeiner, sondern der, auf dem der König fährt. Stellt euch vor, ich fahre über den Neckar und mein wunderschönes Holz glänzt im Sonnenschein der Heidelberger Sonne. Und dann winkt der König immer nur so zu den Millionen. Und alle schauen auf ihn und auf mich, auf diesen Ozeandampfer des Königs. Das wird aus mir werden. Sagt der Dritte, boah, ihr seid echt krass. Aber bei mir wird's noch doller. Ich werde eines Tages zu einem Thron verarbeitet. Ein Thron mit Gold überzogen, aber natürlich sieht man auch mein Holz, und mit ganz vielen Schnörkeln, unglaublich besonders. Und dieser Thron wird im Mittelpunkt des Palastes des Königs stehen. Und von dort aus wird der König seine größten Reden halten und die Leute werden sich auf den Boden werfen vor mir und dem König. Das bin ich. Stellt euch das vor. Einige Tage später kamen ein paar ganz normale Holzfäller aus Geiberg und sägten diese Bäume im Akkord ab, warfen sie in den Neckar und sie trieben durch die ganze Welt, durch viele Flüsse dieser Welt und Meere. Und eines Tages kamen sie in Israel an und wurden dort von einfachen Schreinern aus dem Wasser genommen und verarbeitet. Aus dem ersten Holz, aus diesem Baum, der vorhatte, ein Himmelbett zu werden, da wurde eine Krippe gebaut. Eine ganz einfache Krippe. Und diese Krippe, die stand in einem ganz stinknormalen Stall. Und diese stinknormale Krippe erfüllte ihren stinknormalen Zweck. Und eines Tages, da wurde ein Baby in diese Krippe gelegt. Und das war der König. Der König wurde in diese Krippe gelegt und begann sein Leben in dieser stinknormalen Krippe. Und das zweite Holz, das kam ebenfalls in Israel an und wurde da von ganz normalen, stinknormalen Schreinern aus dem Wasser genommen. Und aus ihm wurde ein ganz normales Fischerboot gemacht. Und dieses Fischerboot, das lag jahrelang in der Sonne und im stinkenden Wasser mit stinkenden Fischen drin und wurde ganz normal gebraucht von den stinknormalen Fischern. Und eines Tages, da kam ein ganz stinknormal aussehender Mann und fragte die Fischer nach diesem Boot, stieg in das Boot, fuhr ein paar Meter raus und erhielt eine Rede, die die Welt verändert hat. Und das lag daran, dass er der König war. Der König fuhr mit diesem Boot. Und das dritte Holz, das wurde von auch nach Israel getrieben und da rausgenommen von ganz stinknormalen Schreinern. Und das wurde gebaut zu zwei einfachen Balken, zersägt und wurde ein Kreuz. Ein Kreuz, an dem hunderte von Menschen starben, und zwar auf die elendigste, stinknormalste damals Weise, die man sterben konnte als Verbrecher. Dieses Kreuz stand in der Sonne und lag im Regen über Jahre. Und dann eines Tages, da wurde da einer dran gehängt, der schien stinknormal, aber da war der König der Welt. Und dieser König der Welt starb an diesem stinknormalen Kreuz. Es sind drei Geschichten über drei ganz stinknormale Hölzer, so wie du und ich vielleicht, die normal geblieben waren, aber trotzdem in eine ganz besondere Geschichte hineingezogen worden waren. Wir wollen diese Geschichte, die spielt sich überall in der Bibel ab, einen Teil davon lesen, und Esther wird das für uns lesen. Ihr habt in eurer Windel auch diese Geschichte als Text. Ihr könnt gerne mitlesen. Das sind ganz außergewöhnliche, besondere und zeitlose Worte und eine Geschichte, die was ganz Tolles auch ist. Und Esther wird das mit uns lesen. Ihr könnt gerne leise mitlesen.
In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen. Und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr. Aber der Engel sagte zu ihnen: Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und es liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen: Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander: Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was da geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten, und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Maria aber prägte sich alle diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihrer Herde zurück. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte.
Danke, Esther. Ich möchte gerne mit euch diesen tollen Text Vers für Vers durchgehen und unglaublich schöne und guttunende, aber auch aufregende Entdeckungen machen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich habe euch das so ein bisschen eingeteilt auf dem Vers, auf dem Zettel mit Überschriften auch. Ich habe die Geschichte da so ein bisschen gegliedert und genauso wollen wir auch da durchgehen. Wir fangen mal mit dem ersten an, und zwar mit den Hirten. Das sind eigentlich, könnte man fast sagen, verrückterweise die Hauptpersonen dieser Geschichte. Sie kommen sogar noch stärker vor als Maria oder Josef oder auch das Baby im Stall, die nur ganz kurz erwähnt werden. Und diese Hirten, die werden in Vers 8 beschrieben. In der Umgebung von Bethlehem, da waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten, als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten. Das war also eine ganz normale Nacht im Leben dieser Hirten. Und das ist typisch für Hirten. Hirten sind Durchschnittsvolk, sind normale Typen. Und es ist normal, dass sie in der Nacht dort stehen, um bei ihren Tieren Wache zu halten. Das ist ihr Job. In Deutschland war es übrigens sogar lange so in der Geschichte der Hirten, dass Hirten sogar so normal waren, dass sie kaum ernst genommen wurden. Auch zum Beispiel vor Gericht oder so als Zeugen hatten Hirten in Deutschland lange keine Zeugenautorität. Waren auch irgendwie so am Rande der Gesellschaft, könnte sie so ein bisschen die Outlaws nennen. Auch so aus der Zeit, als es noch Nomadentum gab. Das passt natürlich gut zu den Hirten, aber die haben sozusagen nicht diesen Schritt geschafft in die Sesshaftigkeit. Und deswegen waren sie immer irgendwie auch Outlaws und heute auch schon irgendwie wahrscheinlich ziemlich eigene und komische Typen. Und sie agieren bei Nacht. Das macht sie natürlich auch so ein bisschen zu Outlaws, weil der Rest der Welt schläft normalerweise bei Nacht, außer Jugendliche natürlich, die versuchen durchzumachen. Aber das normal arbeitende Volk, die schlafen, während die Hirten also wachen. Also, das sind die Hirten. Und in Israel, ich weiß nicht, ob ihr den Gedanken gerade schon hattet, sind Hirten natürlich auch normal, aber auch was ganz Besonderes. Wer kann mir sagen, was Hirten auch in der Geschichte Israels für eine Rolle spielen? Im Alten Testament, fällt jemand da was ein? Da haben wir es, David. Der Mann, der später sozusagen Israel zur größten Ausbreitung aller Zeiten geführt hat und zum großen Glanz geführt hat, der ist eigentlich ein ganz normaler Hirte gewesen. Und deswegen finden wir das gleiche Motiv schon im Alten Testament, wie wir es jetzt hier auch in der Weihnachtsgeschichte finden, dass nämlich Gott Hirten auswählt für seine Geschichte, für seinen Weg durch die Welt. Und das hat er mit David schon gemacht, als Samuel ihn gefunden hat, sozusagen im Hintergrund seiner Familie, als unbedeutender, jüngster, kleiner Hirte. Aus ihm ist der große König von Israel geworden. Genau, jetzt gehen wir mal weiter zu Vers 9 und ihr könnt wieder mitlesen. Dort stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr. Aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren, es ist der Messias, der Herr. An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Also während die Hirten da ganz normal stehen in ihrem Job, passiert ihnen etwas Außergewöhnliches. Vielleicht höchstwahrscheinlich die verrückteste Entdeckung ihres Lebens und eigentlich auch die verrückteste Entdeckung der Weltgeschichte. Die Herrlichkeit des Himmels umstrahlt und umgibt sie und bringt sie völlig außer Rand und Band. Aber nicht nur auf positive Weise. Nicht nur, wie wir das vielleicht eben bei der Musik zum Beispiel erlebt haben, dass wir berührt werden von der Nähe Gottes oder so. Oder wie wir das an manchen Stellen in unserem Leben erlebt haben, wo wir denken, boah, Gott ist so nah. Nee, hier kommt noch mehr dazu. Es geht darum, dass Gott so nah und so doll in diesem Moment da ist, dass sie es gar nicht erkennen vermutlich, was das ist und wer das ist. Und dass es sie in richtig tiefe Furcht bringt. Todesangst würde ich vermuten. Todesangst. Und dieser Glanz, diese unfassbare Herrlichkeit Gottes, der bringt diese stinknormalen Typen an den Rand ihrer Existenz. Aber die Engel sagen sofort, fürchtet euch nicht. Wir bringen euch und dem ganzen Volk eine große Freude. Vers 10 ist das. Es ist toll gemacht von Lukas, der dieses Evangelium geschrieben hat, so dieser Gegensatz von Furcht und Freude. Das ist ganz typisch, so auch wie der Gegensatz von Dunkelheit und Licht, der uns in dieser Geschichte begegnet. Also literarisches Kunstwerk, könnte man sagen. Und dann wird ihnen der Retter selbst angekündigt. Dieses Geheimnis, das wird ihnen als allererstes gelüftet, diesen stinknormalen Typen. Der Messias ist da. Das, worauf alle so lange gewartet haben. Und das auf eine ganz besondere Weise in Vers 11. Da steht nämlich nicht, ja, heute ist da jemand geboren, der Retter. Heute ist was Dolles passiert. Habt ihr es schon gesehen? Ihr solltet euch darüber gut informieren. Nein, da steht, heute ist euch der Retter geboren. Heute ist euch Hirten der Retter geboren, der Messias, der Herr. Man könnte noch persönlicher sagen, heute ist dir der Retter begegnet. Heute ist dir der Retter so nahe gekommen wie nie zuvor. Es wird ganz, ganz persönlich. Mehr Nähe geht nicht zwischen Gott und den Hirten und zwischen Gott und uns heute. Also nicht irgendwem geboren, nicht irgendwo, nicht irgendwann, sondern jetzt, hier, heute passiert das mit euch Hirten, mit euch Normalos. Und das Ganze passiert erstaunlicherweise und bestimmt nicht zufälligerweise in der Nacht. Das ist eine weitere interessante Entdeckung dieser Geschichte. Das Ganze passiert bei Nacht. Und das ist bestimmt kein Zufall. Okay, vermutlich werden 70% aller Babys bei Nacht geboren. Das ist natürlich irgendwie schon statistisch gesehen wahrscheinlich, dass Jesus auch in der Nacht geboren wird. Aber ich glaube, da steckt noch mehr dahinter, weil die Nacht, die passt irgendwie auch zu dem, wie Jesus so sein Leben als Retter auch führt. Irgendwie auch auf eine Weise geheimnisvoll und verborgen. Dieses verborgene Geheimnis der frohen Botschaft, dass Menschen ja so erreicht, dass es sie überrascht, weil es irgendwie als Geheimnis und undurchsichtig vielleicht war, bis es sie dann völlig aufsaugt und mit reinzieht in diese Geschichte. Das ist typisch Jesus und das sehen wir auch in seinem ganzen Leben immer wieder, diese geheimnisvolle Art und Weise, wie er sich offenbart. Und natürlich ist die Dunkelheit auch noch viel mehr, weil die Dunkelheit, die ist eigentlich auch ein Symbol für die Dunkelheit des Volkes Israel. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Weihnachtsvers aus dem Alten Testament kennt, in Jesaja 9, Vers 1. Da steht, das Volk, das im Finsteren wandelt, das sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finsteren Land, scheint es hell. So steht's um das Volk Israel. So steht's um die Menschen, vielleicht auch um dich und mich. Dass es ganz schön dunkel ist. Ganz schön dunkel. Und in diese Dunkelheit hinein kommt also dieses Baby. Da wird das geboren, in dem Moment. Nicht in dem gleißenden Licht der Engel. Nee. In der Dunkelheit dieser ganz normalen Nacht in Bethlehem. Ein paar Meter weg oder ein paar hundert Meter oder Kilometer, das wissen wir nicht genau, von dieser Engelerscheinung entfernt, liegt dieses Baby in der Dunkelheit. Und dann gibt es in Vers 12 weitere interessante Entdeckung. Da geht es nämlich um ein Zeichen. Die Engel sagen, okay, wir haben ein Zeichen für euch Hirten. Und daran sollt ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und es liegt in einer Futterkrippe. Ich habe euch mal eine Futterkrippe hier mitgebracht. Und eben in der Geschichte ging es ja auch um eine Futterkrippe. Das ist aber leider, wenn man das jetzt mal historisch anschaut, wahrscheinlich Quatsch, weil die Futterkrippen haben so nicht ausgesehen zu der Zeit. Die Leute haben sich damals nicht mal Holz leisten können, um das in ihren Viehstall zu stellen. Vermutlich war das eher in Stein gehauen oder so. Einfach nur so eine Futterstelle, wo das auf den Boden geworfen wurde. Aber da hat also, darum geht es also, dass diese Futterstelle der Ort war, wo Jesus geboren war. Ich will da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Das hat natürlich auch eine große symbolische Bedeutung und Kraft, dass Jesus nicht irgendwo, sondern in dieser Futterstelle geboren wird. Mir geht es jetzt erstmal um die Windel, okay? Ihr habt auch eine Windel bekommen. Jeder von euch hat sie hoffentlich noch irgendwo. Braucht euch nicht peinlich berührt zu fühlen. Jeder hat eine. Ihr könnt sie auch mitnehmen und an Eltern verschenken, wo ihr wisst, die stecken mittendrin in dieser Windelangelegenheit. Aber vielleicht könnt ihr sie auch an euren Weihnachtsbaum hängen, als Erinnerung an diese Predigt. Das wäre auch nicht schlecht. Genau. Weil das ist ganz, ganz wichtig. Zu dem Zeichen, zu der Ankunft Gottes auf der Welt gehört diese Windel. Und das ist nicht aus Versehen so. Denn, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber Jesus ist nicht nur einmal in Windeln gewickelt gewesen, sondern er ist auch ein zweites Mal gewickelt gewesen. Und zwar da, als er gestorben war. Als er im Grab lag, war er ebenfalls gewickelt in Leinentücher. Und ich finde, dieses Wickeln, das könnte wie ein Symbol dafür sein, dass Jesus unglaublich menschlich gewesen ist. Wie so ein Baby, das gar nichts kann, das unglaublich angewiesen ist und irgendwie auch verloren ist in seiner Existenz, wenn es alleine bleibt. Es ist angewiesen auf die Menschen um es herum. Es kann fast nichts von sich aus. Und so ist es auch im Tod. Im Tod, da kommen wir zurück auf die Hilflosigkeit, die wir auch als Baby erlebt haben. Da entsprechen sich also Geburt und Tod in diesem Wickeln. Und das hat Gott selbst erlebt. So hat sich Gott gefühlt. So sehr ist er Mensch gewesen. Nie wieder ist er so doll Mensch gewesen in seiner Biografie wie in Geburt und Tod. Und das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen kündigen die Engel das hier als ein Zeichen an. Er ist gewickelt in Windeln. Und das heißt, er ist nicht nur in der Obhut von Menschen, von Maria und Josef, sondern er ist auch der Willkür von Menschen ausgeliefert. Am Ende seines Lebens können die mit ihm machen, was sie wollen und niemand tut was dagegen. Nicht er selbst, nicht seine Freunde, nicht die Engel und auch nicht Gott, sondern die bringen ihn um. Die sind ihm ausgeliefert, er ist denen ausgeliefert. So geht's Gott. Und dafür ist die Windel auch ein Zeichen. Das stinkt zum Himmel. Das ist unglaublich normal für einen Gott. Naja, und dann gibt's ja noch dieses Motiv des Kindes, was hier drin steckt. Auch das ist richtig, richtig wichtig und richtig bedeutungsschwer, weil auch das Kind trägt in sich Das ganze Leben von Jesus im Prinzip. Und auch Kreuz und Auferstehung. So ein Kind, ich weiß nicht, wer es von euch schon mal erlebt hat, das ist ja irgendwie auch was Niedriges, was Kleines, was heruntergekommen ist auf eine Weise, was einfach so auch vor sich hin lebt. Und manchmal auch ganz schön anstrengend ist. Und so ist es auch mit dem Kreuz. Das entspricht eigentlich der Situation am Kreuz, weil auch da ist es ganz schön niedrig, ganz schön heruntergekommen, ganz schön stinkig. Deswegen passt dieses, dass Jesus als Kind auf die Welt kommt, auch zu seinem Sterben am Kreuz. Aber gleichzeitig steckt in dem Kind auch das Potenzial auf Zukunft. Und deswegen lieben wir Kinder, obwohl sie vielleicht so schwierig manchmal sind. Und deswegen investieren wir auch als Erwachsene so sehr in Kinder, weil wir spüren und wissen, dieses Kind hat das Potenzial auf Zukunft. Und durch dieses Kind haben wir alle Potenzial und die Menschheit, dass es weitergeht. Dass es weitergeht. Deswegen investieren wir und lieben wir Kinder, obwohl sie vielleicht auch manchmal so nervig sind. Und so ist es mit der Auferstehung. Das deutet in dieser Kindheit Gottes auf die Auferstehung hin. Das ist das Potenzial auf Leben, auf Zukunft. Deswegen ist das ein unglaublich tolles Symbol, dass Gott als Kind auf die Welt kommt. Aber jetzt kommen die Verse 13, 14 und 15, das Lied der Engel. Mit einem Mal waren wir bei dem Engel, waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres, die priesen Gott und riefen: Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Ich stelle mir das wie eine gigantische, perfekte Komposition aus Musik und Erlebnis vor in diesem Moment, als die ganze Herrlichkeit Gottes die Hirten umgibt und das ganze Heer der himmlischen Engel da sind. Und das gehört natürlich auch zu Gott, ganz wichtig. Diese ausgesprochen krasse und fast nicht in Worte zu fassende Herrlichkeit Gottes, die findet sich im Himmel. Und die gehört genauso zu Gott wie diese ganz normale Normalität, die wir in dem Kind entdecken. Und das ist wichtig, weil gerade weil er da so herrlich ist, kann er hier so normal auf uns zukommen. Und er freut sich über die Menschen. Er wünscht ihnen Frieden auf der Erde und seinen Wohlgefallen. Sein Wohlgefallen, den könnte man auch seinen göttlichen Heilswillen für uns nennen. Er will, dass es uns gut geht, dass wir heil sind, dass Frieden um uns ist. Das ist der Blick, den wir hier in den Himmel werfen können in dieser Geschichte. Und dann geht's weiter, nämlich mit der Reaktion der Hirten. Und jetzt wird's ziemlich interessant, beziehungsweise erschreckend normal. Und zwar sind die Hirten natürlich unglaublich neugierig. Die verlassen wahrscheinlich ihre Schafe da, da fallen sofort die Wölfe drüber her oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die stürzen sich Richtung Krippe, Richtung Stall. Und da sagten die Hirten zueinander: Kommt, wir gehen nach Bethlehem, wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich auf den Weg. Und jetzt kommen noch ein paar Wörtchen, die reichen aus, um das zu beschreiben, um den eigentlichen Höhepunkt, wie ich dachte, dieser Geschichte zu beschreiben. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten, und fanden Maria und Josef bei ihnen, das Kind, das in der Futterkrippe lag. Alright, das war die ganze Begegnung der Engel, der Hirten mit Maria, Josef und dem Kind. Puh. Ziemlich kurz im Vergleich zu der großen Ankündigung durch die Engel und das pompöse Engelslied. Aber so normal findet also diese Begegnung statt. Ich habe mich ziemlich gewundert darüber. Warum nur so wenig Worte? Warum nur so wenig Verse? Oder nur ein Vers für diese Begegnung? Tja, vielleicht könnte eine Erklärung sein, dass es hier nicht nur um diese kleine Begegnung da geht, dass es auch nicht nur um das Kind gehen kann, sondern dass zu diesem Kind eine aufregende Lebensgeschichte des Menschen Jesus gehört. Vielleicht möchte Lukas in dieser Geschichte gerade durch die knappe Beschreibung dieser Begegnung, dieser Geburt, einladen, noch viel gespannter den Rest des Lebens Jesu zu lesen. Also die Normalität dieser Verse, die ist schon bemerkenswert, auch wenn man das im Griechischen liest. Die Worte, die gebraucht werden, stehen im krassen Gegensatz zu dem, was vorher stand, als die Engel ihre Lieder gesungen haben und ihre Botschaft überbracht haben. Und dann geht's weiter in Vers 17. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählen sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Maria aber prägte sich all diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Die Hirten kehrten zur Herde zurück. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Also hier erscheint Maria auch nochmal wieder als eine ganz besondere. Ich finde, wie Maria damit umgeht, das ist Glauben pur, oder? Sie bewegt es in ihrem Herzen, sie erlebt es, sie sieht es und es verändert sie. Aber wir müssen ja immer bedenken, es dauert jetzt noch 30 Jahre, bis sich zeigen wird, was in diesem Kind eigentlich drinsteckt. 30 Jahre Normalität folgen, bis die ersten großen Wunder Jesu passieren. Und das war eine ganz schön lange Wartezeit. Übrigens auch die Hirten, die gehen ja ganz normal auf ihr Feld zurück. Die sind super begeistert, die verbreiten überall und erzählen davon, aber die gehen auch wieder in ihre ganz normalen Jobs zurück. Aber völlig verändert. Völlig verändert. Das sind neue Menschen. Das sind neue Menschen, die haben den Heiland selbst gesehen und berührt und waren ihm näher, als sie es jemals für möglich gehalten hätten. Als allererste Menschen sind sie auserwählt worden, neben Josef und Maria, um ihm zu begegnen. Wow. Ich würde mal die Band schon nach vorne bringen, weil ich würde gerne noch was Persönliches zu dir sagen, was diese Geschichte angeht und dich einladen, aktiv zu werden, dich einladen, dich mit reinsaugen zu lassen in diese Geschichte. Und im Hintergrund hören wir ein bisschen Musik und ich möchte dich dann nochmal persönlich ansprechen. Mich hat dieser Bibeltext unglaublich erreicht. Ich liebe diese Geschichte. Ich liebe es zu sehen, wie diese Hirten in diese Geschichte reingesaugt werden. Und wie das einfach mit ihnen passiert, aber sie auch gleichzeitig so sehr in Bewegung gesetzt werden, so aktiv werden. Und diese Hirten waren eben keine besonders tollen, frommen Typen. Das waren keine frommen VIPs. Die hätten eigentlich in einer von Menschen gemachten Gottesgeschichte nichts verloren gehabt. Aber Gott sucht sie aus. Sie haben sich wahrscheinlich vorher auch nicht passend bekehrt am Kreuz oder sowas, was es ja eh noch nicht gab. Die haben noch kein Übergabegebet gesprochen und vielleicht gerade deswegen sind sie für Gott besonders interessant. Und er macht sie zu seinen ersten Zeugen, obwohl sie überhaupt nicht als Zeugen taugen. Und dann können sie gar nicht anders. Sie sprühen, sie fließen über. Und das ist ja schon fast wie ein Schlag ins Gesicht für die christliche High Society, oder? Oder auch für die jüdische High Society. Ein richtiger Schlag ins Gesicht von Lukas und Gott selbst, dass er diese Hirten nimmt. Auch vielleicht ein bisschen ein Schlag ins Gesicht für dich. Für all die Punkte, wo du versuchst, so richtig zu glänzen als Christ. Wo du versuchst, Gott so richtig zu gefallen. Nee, das braucht Gott nicht. Du kannst ruhig weitermachen, aber Gott braucht das nicht, um einen ganz besonderen Weg mit dir zu gehen. Vielleicht braucht Gott gerade die Stelle, wo du so ganz normal bist, wie die Hirten es auch sind. Und dazu lade ich dich jetzt ein. Ihr könnt gerne schon anfangen mit ein bisschen Musik. Ich lade dich ein, deinen Zettel mal umzudrehen und zu stinken. Ist ein bisschen komisch, aber vielleicht ist es eine coole Möglichkeit. Da steht, stink doch mal. Sei doch mal ganz normal. Und zum Normalsein ist es leider so, dass unter uns auch dazugehört, dass wir ganz schön stinken. Ja, so ist das. Das ist ganz normal unter uns Menschen, weil wir alle Probleme haben. Und deswegen stinkt es auch in unserem Leben. So wie es bei diesen Hirten auch in ihrem Job waren. Die waren ständig mit stinkenden Tieren zusammen. Die haben bestimmt gerochen. So ist es vielleicht auch bei dir in deinem Job. Dass du merkst, boah, da stinken ein paar Sachen richtig in meinem Job. Da sind ein paar Sachen richtig gar nicht in Ordnung zwischen mir und meinen Arbeitskollegen, zwischen dem, wie ich mich da so verhalte, wie ich da so bin. Vielleicht ist es aber noch viel tiefgehender, nicht nur in deinem Job, sondern vielleicht hast du auch so richtig in deinem Charakter so Dinge, die so richtig stinken. Das war bei den Hirten vielleicht auch so. Das waren nicht die sauberen, glamourösen Charaktertypen und die hatten auch keine perfekten Biografien vermutlich, sondern da hat es auch aus allen Ecken und Enden gestunken. Vielleicht haben die sogar mit sich selber richtig Probleme gehabt und dachten, boah, wäre ich doch nur anders. Wäre das doch nur alles anders mit mir gekommen, wäre ich doch nur kein Hirte. Vielleicht denkst du das auch, denkst, boah, wäre das nur alles anders mit mir gekommen, mit meiner Geschichte und mit dem, wie ich bin und ticke. Warum bin ich so? Warum bin ich für andere so schwierig manchmal? Warum wollen andere so wenig Kontakt mit mir? Warum habe ich manchmal selber die Schnauze voll von mir? Wie reagiert Gott auf dieses stinkt doch mal? Ja, er ist ganz nah bei dir. In diesem Moment, wo du jetzt vielleicht da hinten auch gleich draufschreibst, was bei dir stinkt, da ist er dir näher, als du ihm jemals sein kannst. Er lässt es auch stinken bei sich. Er liegt im stinkenden Stall, um die Nähe zu dir zu haben. Legt sich zu den Tieren, zu den einfachen Leuten. Ja, man könnte fast über Gott die Nase rümpfen, was er da riskiert. Was er da macht, sein ganzes Image, kriegt doch einen stinkenden, stinknormalen Anstrich in diesem Moment. Ja, so ist er. Das ist Gott. Das ist unser Gott. Der stinkende Gott, der heruntergekommene Gott, der niedrige Gott. Er ist bei dir, er ist dir näher als jemals zuvor. Ich lade dich ein, jetzt dir ein bisschen Zeit für dich zu nehmen, während die Musik noch ein paar Minütchen spielt, und aufzuschreiben hinten, was bei dir stinkt, was dir selber an dir stinkt und, wie wir es gerade schon gesagt haben, was alles kaputt und nicht in Ordnung ist. Und vielleicht auch, wo deine Beziehung zu Gott so richtig trocken und spröde geworden ist, wo du denkst, boah, da bräuchte ich mal wieder so eine richtige Erfrischung, so eine Begegnung mit diesem ganz normalen Gott. Dir ist heute der Heiland geboren. Er begegnet dir als dein Retter. Es gibt für ihn nichts Schöneres, als in deiner Nähe zu sein. Er will dich retten und verändern. Und vielleicht auch als allererstes dein Bild von ihm verändern. Zurechtrücken und dir sagen, wie er ist. Er ist dir näher, als du es dir vorstellen kannst. Lass dich einladen, und wenn du magst, dann, wir sind gleich schon fertig mit dem Gottesdienst, dann schreib einfach auf deinem Zettel noch etwas, nimm ihn mit nach Hause, häng die Windel an deinen Baum oder bring den Zettel gleich, wenn der Gottesdienst vorbei ist, hier vorne zur Krippe und steck ihn einfach hier in die Krippe als so ein Zeichen für dich, dass die Sachen, die stinken, am allerbesten bei dem Gott aufgehoben sind, der es auch riskiert hat zu stinken. Amen.